Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, heute spreche ich in einem Zwischenschritt über unser gemeinsames Thema, die Wendezeit der Demokratie. Und deshalb möchte ich also zuerst heute über dieses Thema sprechen, also einen Zwischenschritt anmaßende Bescheidenheit, bescheidene Anmaßung. Klingt ein bisschen kompliziert, werden Sie aber gleich sehen, dass es das nicht ist und dass es uns in die Tiefen der sokratischen Philosophie, überhaupt in die Existenzphilosophie hineinführt. Jeder ist auf den anderen oder auf andere Menschen angewiesen. Das ist also eine ungeheuer wichtige Sache, die wir immer wieder lernen sollten und beachten. Das ist auch der sokratische Ansatz. Das heißt also, man ist in einem Lernen drin. Jeden Tag sind wir eigentlich mit Lernen beschäftigt. Warum? Weil wir jeden Tag einer Welt begegnen, die für uns neu ist. Sie wissen ja, dass dieses Buch den Ausgangspunkt genommen hat an einer Grundfrage der Philosophie, nämlich der Frage zwischen Wissen und Weisheit zu unterscheiden. Das ist die, wenn man so sagen will, die Scheidegrenze zwischen der alten Metaphysik, ja, und der Existenzphilosophie. Oder zwischen allen denen, die praktisch den Sokrates vermurkst haben, und der sokratischen Existenzphilosophie, die sich über die Jahrtausende innerhalb der philosophischen Tradition weitergerettet hat. Gott sei Dank. Das hat sie deshalb gemacht, weil sie praktisch ein Grundanliegen des Menschen getragen hat und es unterstützt, nämlich, dass er nicht weise ist, aber nach Wissen sich sehnt und Wissen entwickeln muss. Der Unterschied also zwischen Weisheit und Wissen ist für den Sokrates so elementar und für Sie auch, aber Sie und ich, wir wussten es nicht. Das ist also unter der ganzen Tradition verdeckt worden, was eigentlich der sokratische Ansatz ist, ohne den Demokratie im Übrigen nicht funktioniert. Also der Sokrates sagt, wir leben in der Welt und nicht in der Natur. Das ist das Grundanliegen der sokratischen Philosophie. Wir leben dahingehend auf dem Boden der Natur, dass wir auf der Erde stehen. Und die Erde umgibt uns. Das ist der größte Mantel. Aber in diesem Mantel, in oder auf dieser Erde, haben die Menschen die Welt errichtet. Wir sind Weltwesen. Und indem wir Weltwesen sind, haben wir einen Schritt über die Natur hinaus gemacht. Das ist das zentrale Problem der abendländischen Philosophie. Und das ist auch ihr zentrales Problem und das der Demokratie. Und darum geht es mir die ganze Zeit, diesen Gegensatz, der kein Gegensatz ist, aber der in die richtige Reihe gebracht werden muss, weil wir ständig uns als Naturwesen verstehen und das aber überhaupt nicht mehr sind. Überall dort, wo der Mensch in die Natur hineintritt, lässt er seinen Fußabdruck da. Das ist also der berühmte ökologische Fußabdruck. Aber das ist kein ökologischer Fußabdruck, sondern das ist ein menschlicher Fußabdruck. Das ist das, was wir mit Welt machen. An der Stelle sagt der Heidegger, überall dort, wo der Mensch hinkommt, weltet es. Also der trägt immer seine Welt mit. Und das ist sein Schicksal. Er ist an einem bestimmten Punkt aus der Natur ausgetreten und er ist Zivilisations- und Kulturwesen geworden. Also, was passiert? In dem Augenblick, in dem es weltet, in dem wir in die Welt hinausgehen, weil wir paradoxerweise, wenn wir zur Welt kommen, schon auf Menschen treffen, die schon da sind. Der Mensch kommt nicht zur Erde, sondern zur Welt. und findet seine Vorfahren. Er findet eine Zivilisation vor und eine Kultur vor und so weiter. Und dabei findet er aber auch die Alten, die Vorfahren, die Tradition und die, die ständig von der guten alten Zeit sprechen. Das ist doch tatsächlich so, dass es eine Zivilisation und Kultur gibt, die vor uns da ist. Klar. Und das ist die Quellkultur und Quellzivilisation, in die wir in der Geburt hineintreten. Und gleichzeitig ist es so, dass die Menschen, wenn sie in die Kultur und Zivilisation hineintreten, beides sind zwei nebeneinander herlaufende Stränge, dann erben sie etwas, was ihnen nicht bewusst ist. Sie stoßen auf Strukturen, die sie wie Luft inhalieren, durch die Erziehung, durch das, wie die Eltern es ihnen vorleben, die Nachbarschaft, ja, die sie sich auch nicht ausgewählt haben, und plötzlich werden sie zu einem Menschen. Und dieser Mensch hat Tradition und kann sich auf die Tradition nicht verlassen. Das ist das Paradox, weil er in jedem Augenblick, den er tut, wieder über die Zeit hinaustritt, in einen neuen Zeitraum hinein. Das ist ja die Unterscheidung, die ich in meinem Buch mache, zwischen Raumzeit und Zeitraum. Wir sprechen sehr vernünftig von Zeitraum, weil die Zeit, die beginnt, einen Raum eröffnet, der danach kommt, in die Zukunft hinein, aber den kennen wir eben nicht. Und wir verlassen eine Raumzeit, also den Raum der Vergangenheit, der Zeit war, auf den wir keinen Einfluss mehr haben. Das sagen die Griechen sehr schön, selbst den Göttern ist es verboten, Vergangenes zu ändern. Selbst Zeus kann die Vergangenheit nicht mehr ändern. Da steht die Göttin Ananke. Ananke ist das Schicksal. Es ist die Göttin des, es geht nicht zurück. Und das bedeutet, du musst in die Welt hinaus. Du kannst nicht in die Vergangenheit zurück. Aber wir haben natürlich unheimlich viele Vergangenheitsapostel, die uns einreden, die gute alte Zeit könnte wiederkommen und so weiter. Das Faszinosum der Vergangenheit ist eine Realität, die nicht wiederkommt. Das ist wichtig. Das ist eine Realität in uns, die nicht wiederkommt. Das stimmt und stimmt auch nicht. Sie kommt nämlich jeden Tag und jede Nacht, wenn Sie träumen, wenn Sie an Ihre Eltern denken, wenn Sie an die Vergangenheit denken, wieder. Und an der Stelle sagen dann viele Leute zu mir immer wieder, ja, stimmt denn das überhaupt mit der Zukunft? Weil wir doch auf Traditionen aufbauen, sage ich. Ja, es stimmt, aber diese Traditionen bleiben uns nur erhalten, wenn wir sie lebendig weiterentwickeln. Und dazu sind wir gezwungen, indem wir mit der Zivilisation und Kultur, die wir haben, so umgehen, dass wir sie nehmen und weiterentwickeln. Also diesen Zwang zum Gehen, Wege gehen, diesen Zwang nach vorne zu gehen, der ist existenziell. Solange der Mensch lebt, ist er in dieses Geschirr, das Schicksal seines Lebens eingespannt. Und der Sokrates ist derjenige, der das erkannt hat als erster und gesagt hat, ja, obwohl wir es selbstverständlich mit Tradition und Wissen und so weiter zu tun haben, ist unser Hauptproblem nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft, die wir nicht kennen, von der wir nicht wissen, wie sie kommt. Das ist ganz entscheidend. Und das ist sozusagen der Wendepunkt unserer Philosophie. An diesem Wendepunkt entscheidet sich die Existenzphilosophie, die sich für das Leben ausspricht, im Gegensatz zu den reaktionären Philosophien und Gedankenstrukturen von, ja, muss man leider sagen, Platon über Aristoteles, der auch zu diesem Paradigma beigetragen hat, das uns die Vergangenheit bestimmt. Die Vergangenheit bestimmt uns dahingehend, dass sie die Basis unserer Zivilisation und Kultur ist, die wir ständig erinnern. Aber die Vergangenheit nimmt uns nicht die Last der Zukunft ab. Und die Last der Zukunft ist nicht, dass wir in der Vergangenheit gesund rumkupft sind, sondern dass wir in der Gegenwart unsere Probleme und Zipperlein haben. Und die muss man bewältigen. Und deshalb habe ich in der letzten Stunde, glaube ich, auch gesagt, es ist notwendig, die Probleme lieben zu lernen. So ist jeder Mensch auf seinem Gebiet für sich der Spezialist. Ich bin für mich der Spezialist. Und so war das bei dem Sokrates auch. Das habe ich bei dem gelernt. Das ist der therapeutische Ansatz. Dass man sich selber therapieren kann, aber das geht nur, wenn man zu seinen Schwächen Ja sagt und auch zu seinen Stärken. Beide, zu beiden. Zu den Schwächen. Man wird nicht lernen können, wenn man nicht sagt, das weiß ich nicht. Zu seinen Stärken, wenn man nicht sagt, ich gebe das weiter. Das ist unsere Verpflichtung. Wir haben eine Verpflichtung unseren Kindern gegenüber, der Zukunft gegenüber, diese Kultur zu erhalten. Der Sache führt nichts vorbei. Das heißt, die Fehler, die wir in der technischen Welt und so weiter mit der Zivilisation machen und die Differenz von Erde als Natur und Welt, als Kultur, das ist unheimlich wichtig, dass man diese Differenz im Auge behält und sie nicht dazu verwenden lässt, sich unterdrücken zu lassen. Aber zuerst ist eben dieses Thema Bescheidenheit. Der Sokrates, der tritt also auf, das müssen Sie sich mal vorstellen, in einer Zeit, in der die Orakel herrschten. Und zwar total. Und was haben die Orakel für eine Aufgabe gehabt? Die Zukunft vorherzusagen. Ja, das machen heute die Meinungsforschungsinstitute. Und diese Zukunftsprognosen sind deshalb für die Menschen wichtig, nicht ob sie stimmen oder nicht, sondern weil sie ein zentrales Problem unseres Lebens ins Auge fassen. Wir wissen die Zukunft nicht. Und das hat der Sokrates praktisch in dieser Auseinandersetzung mit Delphi hat er das also formuliert. Da ist sein Freund Chairophon, er war wahrscheinlich selber auch da. Es gibt also einen Bericht von Aristoteles, der sagt, ja, der Sokrates hat da auch mal gewesen und hat sich mit denen gestritten. Es hat er sich ja auch gestritten. Es war so seine Art, ja. Er hat die Leute gefragt, wie geht's dir? Und dann haben die gesagt, gut, na, der ist wirklich gut. Und so, oder nur eigentlich gut. Und schon waren die in ein philosophisches Lerngespräch verwickelt. Aber der Kern dieser Sache ist gewesen, dass er wusste, dass er die Zukunft nicht weiß. Deshalb haben die ihn dann überhaupt auch umgebracht. Und hier in der Apologie, in der Übersetzung, das ist die beste Übersetzung also von dem Fuhrmann, steht also der Satz drin, ich weiß nämlich ganz genau, dass ich nicht weise bin, weder viel noch wenig. Also nicht, ich weiß, dass ich nichts weiß, so ein Blödsinn. Ja, das hat mich während meines Philosophiestudiums hat es mich umgetrieben und gedacht, wie gibt's denn das? Dass der schlauste Philosoph, die abendländische Philosophie eigentlich begründet hat, Sokrates, es gibt die vorsokratische und die nachsokratische Philosophie, ja, dass der den Satz sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Für einen Idioten macht man keinen Prozess in Athen und bringt den um. Ja, das ist ein Schwurgerichtsprozess gewesen. Es war Staatsangelegenheit. Und der Satz lautet also in Wahrheit Synoida emautos sophos on. Ich weiß nämlich ganz genau, dass ich kein Weiser, kein Sophos bin. Also der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit ist die Kritikstelle gewesen, an der Sokrates das gesamte Orakelsystem angegriffen hat. Die haben nämlich ihr Geschäft darin gehabt und gemacht, dass sie gesagt haben, sie wüssten die Zukunft. Und er sagt, in einer anmaßenden Bescheidenheit. Ich weiß die Zukunft nicht. Und das ist umgekehrt eine bescheidene Anmaßung. Warum? Weil der das gesamte damalige Orakelwesen herausgefordert hat. Das ist immer wieder passiert. Wenn die Kirche, wenn irgendwelche Dogmatiker angegriffen worden sind von der Philosophie, dann hatten die dogmatischen Systeme mit Mord und Totschlag reagiert. Ob sie jetzt Hexen verbrannt haben, ob sie den Giordano Bruno verbrannt haben. Immer wieder werden Menschen umgebracht, ob das jetzt in China ist im Moment, mit der Demokratiebewegung und so weiter, oder bei Assad in Syrien. Immer wieder für das freie Denken. Und das hat begonnen mit dem Sokrates. Der sagt also, ich bin nicht weise, weiß aber, dass ich nicht weise bin. Das ist ja die Pointe. Das heißt, ich weiß, dass ich die Zukunft nicht weiß und in aller Bescheidenheit weiß ich, dass ihr Schwindler seid. Dass ihr da ein Geschäft betreibt, dass ihr die Leute anlügt. Aber indem ich das sage, weiß ich, dass ich auf dem Weg des Wissens unterwegs bin. Ich will wissen, was ich noch nicht weiß. Das heißt, therapeutisch ist das eine Selbstbehandlung des Sokrates mit sich selber, dass er sagt, ich will lernen. Und zwar lernen, wie man in den zukünftigen Zeitraum hineingeht. Also wie wir Welten, wie wir Welt entwickeln, wie ich Welt entwickle, wie ich das mit meinen Freunden tue und so weiter. Und ich bin darin ein Aristoi, einer der Besten. Aristokratie kommt daher, das kommt, heißt ursprünglich Aristoi, die Besten. Aber was bedeutet in diesem Zusammenhang schwarze Pädagogik? Wir haben über die Idee der Aristoi, die eigentlich Platon entwickelt hat, das muss man leider sagen, der den Sokrates geliebt hat und ohne den ich und Sie jetzt auch von ihm nichts wüssten, der hat also diesen Sokrates ihm am Ende seines Lebens total umgedreht. Bedeutete, der hat von der sokratischen Grundhaltung, dass der Mensch ein Lernwesen ist, hat er eine Idee oder reaktiviert oder restauriert, dass der Mensch ein Naturwesen ist. Die Idee, dass der Mensch ein Lernwesen ist, war sozusagen praktisch zu dieser Zeit. Jeder hat es gewusst, dass die Handwerker lernen müssen. Und wenn man in der Lehre geht, dann ist man ziemlich doof. Der Mensch ist ein Lernwesen. Und dies, dass der Mensch ein Lernwesen ist, wussten alle aus praktischer Erfahrung. Aber die praktische Erfahrung, die kann man für die Herrschaft nicht brauchen. Und für die Herrschaft ist es notwendig, dass der Herrscher sagt, alles, was an Erfahrung und an Wissen existiert, ist bei mir. Ich bin der Herr des Denkens, ich bin der Herr der Welten, ich bin der Herr des Wissens. So sind die religiösen Führer und diese Traditionen auch aufgewachsen. Die haben Wissen monopolisiert und die anderen vom Wissen ausgeschlossen und haben das praktische Wissen auch der Handwerker diskriminiert. So, und da ist die Teilung zwischen diesem praktischen Wissen oder Erfahrung und dem theologischen Wissen ist dort reingekommen. Und mit diesem theologischen Wissen war ursprünglich natürlich verbunden das Wissen der Sterne, das Wissen über die Jahreszeiten, das Wissen über die Fluten, Das wussten die ägyptischen Priester und die konnten das berechnen. Und weil sie es berechnen konnten, weil einer da drauf gekommen ist, dass das also immer wieder, wenn die Sonne so und so steht, dann der Nil eine Überschwemmung macht, hat man aus diesem Wissen ein göttliches Wissen gemacht. Und hat gesagt, Gott und die Natur hängen in einer solchen Achse zusammen und wir sind die Herren des Wissens. Die pharaonischen Priester waren die Herren des Wissens. Und den Menschen, den einfachen Menschen, haben sie dann gesagt, wir haben euch etwas voraus, nämlich ein göttliches Wissen. Es gibt ein göttliches Wissen. Dieses göttliche Wissen ist heute auch noch existent. Es ist das Wissen der Natur. Und den Naturwissenschaften, das kann ich göttlich nennen oder nicht, das liegt halt vor. Also göttliches Wissen. Die Pharaonen waren sozusagen, ja, oder auch natürlich in Ur, in Babylon, ja, überall, wo du auf die Kultur triffst, dann auch in China, ja, der Taoismus ist nichts anderes als die Darstellung dessen, dass der Kaiser die Ordnung unter dem Himmel organisieren kann, weil er das Tao kennt, weil er den Weg des Göttlichen kennt in den Himmel. Also aus dieser Theologisierung von Wissen haben die eine Geschichte gemacht, dass es praktisch auf der einen Seite Gott gibt und auf der anderen Seite den Erdmenschen. Den Erdmenschen. Der Erdmensch, das ist auch ein Mythos bei Platon, der kommt aus der Erde raus an einem bestimmten am Tag seiner Geburt. Ja. Die Mutter ist natürlich eigentlich die Erde. Ja. Wir sprechen dann auch von Mutter Erde. Im Übrigen wird das übertragen aus den vorpatriarchalen, aus den matriarchalen Kulturen, weil dort also die Erde und die Mutter immer miteinander assoziiert worden sind und weil die Geburt jedes Menschen wie eine Geburt aus der Erde verstanden wurde. Also diesen Mythos will ich jetzt nicht im Einzelnen nochmal nacherzählen. Auf alle Fälle hat der Platon nun aus dieser mythologischen Darstellung Folgendes abgeleitet, dass es also bei diesen Erdmenschen, dass es dort drei Kategorien gibt. Die ganz einfachen, das sind die primitiven Bauern und Handwerker und so weiter. Dann sind es die Wächter, die über die Macht verfügen. Und dann sind es dummerweise die Priester und Philosophen. Und die haben eine göttliche Seele aus Gold. Die kommen mit Gold auf die Erde, die kommen mit Bronze auf die Erde und das sind die, naja, Bauern halt, die kommen sehr erdig auf die Erde und die haben keine Ahnung. Und dieser Mythos wurde ständig weiter transportiert. Das heißt, mit diesem Mythos verbunden ist, dass der Mensch vorgeprägt ist durch seine Natur und quasi im Gängelband seiner Natur läuft. Auf alle Fälle ist das die Grundlage geworden für die schwarze Pädagogik. Dieses Modell hat bis in unsere Zeit funktioniert. Das hieß, entweder bist du begabt und du hast es in dir drinnen, weil es die Gottheit so gewollt hat, weil es dir von der Natur so gegeben wurde. Und die Natur war dann sozusagen nur der Erfüllungsgehilfe von Zeus. Und der Zeus war der große Marionettenspieler, das sagt der Platon dann auch. Der sitzt dann oben im Timaios und dann schaut er da runter und sieht die alle da wursteln, ja, und sagt dann, ja, der so, der so und der so. Das heißt, Schicksal vorgeprägt. Und die Natur ist der. Die Natur wird zum Erfüllungsgehilfen der Götter oder Zeus. Später hat man dann gesagt, die Philosophie ist die Magd der Theologie. Da geht es dann weiter, der Erfüllungsgehilfe. Also die Natur macht sozusagen das, was die Götter dahinter wollen. Und wenn der Mensch in die Welt kommt, hat die Natur als Knecht sozusagen die Aufgabe, jedem seinen Anteil zuzuordnen. Wenn das so ist, muss man sich ja um die Zeit Gedanken machen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass die Menschen immer wieder als Menschheit sich reorganisieren und dort doch immer wieder auch bemerkbar ist, dass kulturelle Unterschiede entstehen? Das funktioniert natürlich nach diesem Naturmodell überhaupt nicht. Das kann man nicht erklären. Die Wächter sind im Prinzip die Aristokraten gewesen, die die Macht hatten in Athen oder außerhalb der Städte eigentlich. Auch in Athen hatten die ursprünglich die Macht. Die saßen auf der Akropolis oben. Die Akropolis war eine Burg. Und dann hat es eine Revolution gegeben und dann sind die Aristoi gestürzt worden. Und man hat also da nur noch den Areopag gehabt, also das war der oberste Gerichtshof, und da sind die dann runtergesunken.